Und dann kommt leider das große Thema Stress, Cortisol, der ganze Hormonhaushalt.
Ja.
Und wenn dann Ernährung auch noch zum Stress wird, weil ich eigentlich zum Beispiel mental Essen für mich Regeneration bedeutet, ich mich aber selber zurücknehme oder minimiere oder sogar eine Restriktion lebe, dann ist das eine kurze Rechnung, die funktioniert nicht lange.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier mit dabei bist. Und wir machen gleich weiter mit der dreiteiligen Podcast-Serie rund um das Thema Detox, Ernährung und Resilienz. Wir haben in der ersten Folge ja schon darüber gesprochen, was Detox denn eigentlich sein oder was Detox eigentlich ist, warum wir regelmäßig einen Detox brauchen und wie wir diesen in den Alltag auch integrieren können. Heute wird es konkreter. Heute sprechen wir über Essen als Medizin, Ernährung und Rezepte für einen gesunden Reset. Da solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn diese Folge ist Teil meiner Podcast-Serie rund um das Thema Detox, Ernährung und Resilienz. Und nachdem wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben, warum Detox heute so wichtig ist und welche zentrale Rolle die Leber auch dabei spielt, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen ganz konkret auf Ernährung im Alltag. Und in dieser Folge spreche ich mit Dr. Michael Tobias Petersen, Arzt und Ernährungsmediziner bei Salutomed und darüber, wie Ernährung unseren Körper beim Detox wirklich unterstützen kann, ohne Verzicht oder Extreme. Und wir sprechen auch darüber, welche Lebensmittel die Leber entlasten, warum Protein, Blutzuckerbalance und Regelmäßigkeit so entscheidend sind und wie detoxfreundliche Ernährung ganz praktisch auf dem Teller aussehen kann. Also, diese Folge ist auf jeden Fall für dich, wenn du wissen möchtest, wie du Detox nicht als Kur, sondern als nachhaltigen Ernährungsansatz in deinen Alltag integrierst. Und ich würde sagen, wir starten mal los in die Folge. Die solltest du definitiv nicht verpassen. Und bevor wir in die Folge starten, du weißt ja, dass Detox auch so ein Herzensthema von mir ist. Es gibt ja auch ein Buch von mir rund um das Thema Detox und ich gebe hier immer wieder ganz viel Wissen auch für dich mit und auch kostenfreie Angebote und ich werde am 25.02. ein Stoffwechsel-Boost-Webinar für dich halten und wenn du magst, kannst du dich da kostenfrei zu anmelden. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Einmal kurz reinklicken, da findest du auch alle Informationen dazu. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir schnell in die Folge rein. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in den Naturally Good Podcast, Dr. Tobias Petersen, der Sohn der oder Junior. Ich habe gerade schon.
Genau,
ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich hatte ja schon in der Folge zuvor mit deinem Vater über das Thema Detox im Allgemeinen. Warum brauchen wir einen? Was passiert da auch in unserem Körper? Warum macht das Sinn? Und du hast dich auch sehr mit dem Thema oder bist ja auch Ernährungsmediziner, beschäftigst dich da sehr mit dem Thema. Und da sprechen wir heute mal ganz exklusiv über das Thema Ernährung und Detox. Und ich möchte dich erstmal ganz herzlich willkommen heißen und stell dich aber sehr gerne auch mal selber nochmal hier im Podcast vor für die Gäste.
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut auf den Tag heute, einfach auch nochmal darüber zu sprechen. Und was ja interessant ist, ich habe vorher schon gesehen, wie du so arbeitest, was du machst. Und das hat sich ziemlich genau mit dem gedeckt, wie wir hier mit unseren Patienten kommunizieren. Und deswegen habe ich mich auf den Tag heute gefreut. Erstmal dafür danke. Ja, mein Name ist Dr. Tobias Petersen, das hast du schon gesagt. Und ich bin eben Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin und auch manuelle Medizin, Chirotherapie. Und ja, in der Praxis hier ist der Schwerpunkt auf die Ernährungsmedizin über die letzten Jahre gewachsen, weil Ernährung alles ist, aber nicht alles ist Ernährung. Und deswegen ist der Schwerpunkt, weil die Patienten auch die Themen herantragen an uns, jetzt immer mehr gewachsen. Und das spielt natürlich auch Detox eine Rolle.
Ja, und du hast schon gerade gesagt, die Ernährung alles ist, aber dann nicht alles ist Ernährung. Was würdest du sagen, wie viel oder welchen prozentualen Anteil hat denn ein Thema Gesundheit, Prävention, die Ernährung oder kann man das überhaupt so sagen?
Ja, also weil die Menschen immer gerne mit Zahlen arbeiten, habe ich mir auch da so ein bisschen die Rhetorik angewöhnt, damit man das klar einordnen kann, zu sagen, es gibt so 5 Grundpfeiler der Gesundheit. Das ist das, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat jetzt über die Jahre auch. Ich bin ja schon die dritte Generation, wir machen das Ganze ja schon seit über 70 Jahren,
Wahnsinn.
Wo man sagen kann, Die Ernährung ist ein wichtiger Grundpfeiler. Und wenn man jetzt in Prozent sprechen möchte, dann sind es quasi 20%. Mhm. Aber es gibt eben noch vier weitere. Das ist vor allen Dingen auch, und viele tun das mit Flüssigkeit, Haushalt, mit der Ernährung gleich in ein Thema. Mhm. Ich muss aber sagen, Flüssigkeit ist nochmal was ganz Eigenes, Spannendes. Es gibt ja ganze Vorträge über das Thema Wasser und was man zu sich nehmen sollte. Also das sind nochmal 20%. Dann 20% die Regeneration, also Ruhe, Entspannung, mal im Alltag Urlaub zu machen, sage ich mal, einmal am Tag, oder auch Meditation, was jeder für sich eben herausfiltert. Und dann aber auch in der vierten Säule die soziale Interaktion, und zwar die echte soziale Interaktion. Nicht nur Social Media oder im Endeffekt im Videocall sich auszutauschen, sondern ohne Medien, face-to-face, so wie wir das jetzt gerade machen. Ja,
wollte ich gerade sagen.
Genau, das ist auch eine wichtige Säule. Und die letzte, ich will gar nicht sagen, die letzte ist nämlich alle gleich wichtig, ist die Bewegung. Mhm. Und auch da ist es nicht wieder Sport, das heißt im Sinne von Marathonlaufen, sondern die Alltagsbewegung ist mindestens genauso wichtig wie natürlich auch Cardio und Sporttraining. Mhm. Aber deswegen Ernährung, wenn man jetzt mit Flüssigkeit zusammenzählt, doch 20-40% in der Wichtigkeit.
Also gut, wir wissen ja, hier auch im Podcast sprechen wir ja immer über die Gesamtheit und den ganzheitlichen Ansatz. Ja. Aber lass uns heute gerne mal in die Ernährung da ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist ja auch so ein Herzensthema von mir, weil ja viele sagen, es ist meistens eine gesunde Ernährung, schmeckt nicht. Und wenn es um Detox geht, dann kriegen alle schon ganz große Augen. Wie ist so deine Erfahrung vielleicht auch aus der Praxis? Und wie gehst du da vor? Also wir haben ja jetzt in der Folge davor schon gehört, wir haben jetzt vielleicht die Diagnostik gemacht und bei uns ist auf jeden Fall eine Belastung festgestellt worden. Wie kommst du dann mit ernährungstechnisch ins Spiel?
Ja, am Ende ist die Ernährung genauso individuell wie vorher die Anamnese, auch der Check-up am Ende. Das heißt, was häufig vorkommen Patienten, ja, oft ist es ein Trend, den sie mitbekommen, über Social Media meistens, aber auch teilweise über Lektüre, die sie lesen. Und dann ist erstmal die Frage, ja, ich möchte das jetzt machen. Meistens kommen sie schon mit einer klaren Vorstellung. Und dann geht es aber erstmal darum zu schauen, wen habe ich denn da vor mir? Wie alt ist überhaupt der Patient? Weil Detox für einen 20-Jährigen ganz anders funktioniert als für einen 80-Jährigen. Mhm. Und dann, wie sind die Lebensumstände? Was bedeutet überhaupt Ernährung für diesen Patienten? Das heißt, es gibt Menschen, für die ist Ernährung nur lästig. Die sind den ganzen Tag mit Themen beschäftigt und dann, ich musste ja essen. Mhm. Und dann gibt es Patienten, da ist Ernährung sozusagen Lebensinhalt. Ich nehme mal ganz gerne eine Anekdote aus unserer Familie. Mein Schwager ist jemand, wo das Essen nicht so im Vordergrund steht. Und wenn wir eine Reise planen, dann sagt er immer, wir müssen hier im Museum schauen und das und das und das machen. Und wir sagen immer erstmal, wo frühstücken wir, wo essen wir Mittag und wo gibt es Abend. Und dazwischen können wir dann Aktivitäten machen. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen, das heißt,
wo der Fokus ist,
ne? Ist total individuell. Mhm. Und dann eben zu schauen mit dem Patienten, mit welcher Fragestellung. Mhm. Es gibt ja ganz häufig, dass wir sagen, wir machen Detox, weil das scheint gesund zu sein. Mhm. Aber was soll der Outcome sein? Mhm. Also und Detox ist für mich kein Einmal-Event, so wie eine Diät. Und das kann ein Anstoß sein, aber er sollte nachhaltig in den Alltag integriert sein. Und dann macht er auch Spaß. Mhm. Und dann ist es auch einfach, dran zu bleiben.
Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja diese zwei Formen. Einmal ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Detox, den wir zu Hause vielleicht einfach selber über eine ausgewogene, gesunde Ernährung vielleicht auch den Fokus mehr auf das Thema Bitterstoffe mal setzen oder Fermentiertes setzen, was wir einfach selber durchführen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt an Weihnachten zu viel gegessen und wollen jetzt einfach ein bisschen Entlastung. Und dann natürlich auch dieses krankhafte Bild, wenn man sich einfach nicht gut fühlt, vielleicht bei euch hier in der Praxis zur Diagnostik war. Lass uns mal beide Wege einmal beleuchten. Also vielleicht einmal der Weg, was kann ich tun über die Ernährung, wenn ich jetzt alleine loslegen will? Was würdest du sagen? Also wir haben jetzt einfach, wir haben immer noch Januar. Ja. Jeder will wieder fitter, gesünder, vielleicht auch das ein oder andere Kilo abnehmen. Was würdest du sagen, was kann man da noch ganz gut über die Ernährung jetzt aus deiner Sicht und auch Erfahrung tun?
Ja, also ich gebe meinen Patienten ganz gerne ein konkretes Beispiel, beziehungsweise wirklich eine Handlungsanweisung. Das klingt immer so dogmatisch, aber
ja, aber das hilft.
Einmal zu sagen, weil die meisten wissen, was gesunde Ernährung ist. Wir sind so überflutet von Informationen und man weiß es eigentlich. Das heißt, einfach sich mal hinzusetzen und vielleicht mal für eine Woche oder auch 10 Tage ein Ernährungstagebuch zu führen. Einfach mal aufzuschreiben, wie ist mein Alltag in Bezug auf Essen strukturiert. Und das ist ganz spannend, was ich häufig sehe, ist, wenn ich Patienten das auftrage und sie bringen das mit, ist meine erste Frage immer, was ist ihnen aufgefallen? Und eigentlich sagen die Patienten immer schon das, was ich ihnen eigentlich sagen wollte. Natürlich gibt es dann Optimierungsbedarf oft, aber ganz häufig kommt, ja, mir ist aufgefallen, so gesund ernähre ich mich gar nicht, wie ich dachte. Das heißt, einmal in die Selbstreflexion zu gehen, ins Bewusstsein und dann ist es in der Regel schon so, dass man 20-30% der Lebensmittel mal zur Seite räumen kann, die man zu häufig konsumiert. Das ist ein Schritt, da braucht man auch eigentlich keinen Arzt. Also ganz konkret eine Woche mal aufschreiben, schauen und wenn man sagt, boah, es ist so perfekt und trotzdem geht es mir nicht gut, dann kann man auch nochmal zum Arzt gehen und das besprechen. Aber das ist was, was sehr einfach ist, aber sehr großen Effekt hat. Es gibt ja mittlerweile auch Apps, wo man das dann tracken kann, mit Abfotografieren und allem. Man muss gar nicht so weit reingehen, sondern einfach mal den Spiegel vorhalten am Ende.
Ja, und genau, da gibt es ja ganz viel, wo man einfach nochmal gucken kann, wie, was esse ich denn, was kommt bei mir auf den Tisch und welche Lebensmittel sollte ich jetzt einfach zu mir nehmen, damit ich auch so ein bisschen Entlastung erfahre. Da sind ja auch ganz viele Menschen bei mir einfach dann natürlich hier im Podcast, die das interessiert. Aber was ist der Fall, wenn ich jetzt wirklich merke, ne, so wie wir schon besprochen hatten im vorangegangenen Podcast, mir geht's nicht gut, ich habe jetzt festgestellt, Labordiagnostik, ich habe eine Pestizid- oder nicht nur Pestizid, sondern generell eine Belastung und brauche oder werde, ich bekomme jetzt empfohlen, wirklich eine Detox-Kur zu machen. Wie sieht dann bei euch oder von dir dann auch die Ernährung aus? Folgt die einem bestimmten Plan oder gebt ihr bestimmte Lebensmittel vor? Wie geht ihr da vor?
Genau, also im Endeffekt, das A und O ist ja die Anamnese, das ist klar. Wir müssen wissen, was spielt mit rein, weil nur Ernährung ist es meistens auch nicht. Und dann ist es schön, wenn wir die Analyse haben und sehen, ist es ein Zink- und Kupferdefizit da und ein Überhang von Arsen oder ähnlichen Schwermetallen, einmal die Ursache zu suchen. Gibt es irgendeine Zufuhr, die abzudrehen? Wir haben zum Beispiel auch hohe Belastung von Reissorten zum Teil.
Ja, das habe ich auch schon.
Und dann einfach zu sagen, okay, wir haben hier einen Patienten, der hat zu viel Arsen und dann schauen wir Fisch oder auch Reis. Lassen wir jetzt einfach mal weg, auch wenn es grundsätzlich gesund ist. Und dann aber auch zu schauen, okay, was braucht der Patient jetzt, um die Mineralien zu bekommen? Und deswegen auch hier wieder Anamnese. Das heißt, unsere Patienten kriegen ganz konkret 14 Tage Ernährungstagebuch aufgetragen.
Okay.
Und zwar ganz wichtig, Ernährungssymptomtagebuch heißt das bei uns. Das heißt, nicht nur schreiben, was esse ich, sondern wie ging es mir auch dabei.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein ganz häufiges Thema. Die Patienten wollen immer hören, ich habe eine Intoleranz. Das heißt Gluten, Laktose, Fructose, Sorbit. Und dann wird das gemessen, manchmal schon bei anderen Kollegen, die kommen dann zu uns und sagen, mir geht es aber immer noch schlecht, auch wenn mir jetzt gesagt wurde, ich habe gar nichts von den Klassikern. Und das liegt dann oft daran, dass die Ernährungskomposition nicht gut ist. Da gehe ich dann schon konkret hin und sage, wie ist die Proteinzufuhr? Ist die ausreichend? Sind das gute Proteine? Welche Lebensmittel werden gewählt? Ich gehe manchmal so weit und sage, bring mir mal die letzten 10 Kassenbons mit. Und dann schaue ich so rein, weil
gut,
die lügen nicht.
Ja.
Da steht dann drauf, was halt so eingekauft wird. Und ich mache das ganz gerne, wenn ich selber mal bei Rewe bin oder sowas, zu gucken, was kaufen die Leute so.
Ja, das mache ich auch gerne. Guck, was in
ist
den...
Das ist erschreckend.
Sehr erschreckend,
wie viel Verarbeitetes dabei ist. Das ist was ich als erstes abdrehe.
Ja.
Wie viel kleine Sünden zu Regelmäßigkeit werden. Ich brauche halt abends meine Schokolade, meine Gummibärchen. Und jeder fühlt sich ertappt. Aber wenn man da, man darf auch genießen. Also Detox-Ernährung darf auch gesund sein und Spaß machen. Also es schließt sich nicht aus. Und dann eben zu sagen, ja, wenn du abends was Süßes brauchst, dann schau vielleicht, dass du mal ein bisschen dunklere Schokolade wählst und das mal als Besonderheit mit einbaust. Oder schau, ob deine Proteine ausreichend da sind, weil dann haben wir oft diese Heißhungerattacken nicht. Das hat mit dem Leberstoffwechsel zu tun. Und dann je nach Symptome, also zum Beispiel Müdigkeit, Antriebsschwäche, das sind sehr, sehr allgemeine Symptome, die aber sehr häufig bei uns vorkommen. Und wenn der Mikronährstoffmangel ausgeglichen ist, dann geht es ja darum, das zu erhalten. Im Idealfall durch einen gesunden Lebensstil. Da dann zu sagen, okay, in der Ernährung habe ich genug Proteine, habe ich gute Fette und Öle mit in der Ernährung und sind Kohlenhydrate sinnvoll dazu gewählt. Mhm. Das ist eigentlich so die Basis. Mhm. Und das gibt es dann, ich habe ganze Listen, die ich den Patienten dann mitgebe. Mhm. Man muss nur aufpassen, es darf nicht überfordern.
Ja.
Und es darf nicht das nächste Dogma werden.
Genau.
Weil ja. Ernährung muss Spaß machen, es muss integrierbar in den Alltag sein. Mhm. Und man muss fair mit sich bleiben. Das heißt, wenn man über Jahre hinweg ein Gesundheitsbewusstsein entwickelt hat, was oder ein Ernährungsstil, der nicht zuträglich ist, dann braucht man in der Regel auch eine ganze Weile, um den sukzessive nachhaltig zu verändern. Mhm. Also kleine Schritte wählen. Und realistische Schritte, die auch messbar sind, das führt meistens zum Erfolg bei den Patienten.
Ja, wichtige Punkte, die du da auf jeden Fall angesprochen hast. Und du hast jetzt gerade auch das Thema Proteine, Fette und auch Kohlenhydrate. Magst du da mal einsteigen? Weil ich weiß, dass das für viele total, einfach, die wollen darüber alles wissen und total wichtig natürlich auch ist. Was heißt ausreichend, also für dich jetzt vielleicht, vielleicht auch von einer Patientin, die du oder einem Patienten hast, eine ausreichende Proteinzufuhr, weil auch das ist ja nach Lebensphase sehr individuell. Was sagst du zum Thema Proteine generell?
Ja, also was wir mittlerweile wissen, dass wir entweder ein starkes Überangebot in Ernährung haben oder starkes Unterangebot. Das Mittelfeld wird immer dünner, weil wir haben jetzt, ich sag mal, auch viel durch dieses, ich nenne mal Fitness-Hype, es klingt jetzt immer so pauschal, aber dass Leute viel zu viele Proteine zu sich nehmen oder auch viel zu viel Fleisch konsumieren in dem Bewusstsein, Proteine sind gut und Muskelaufbau nachher. Mhm. Aber das ist zu kurz gedacht. Das heißt, was ich als erstes tue, ist im Ernährungstagebuch ausrechnen, wie ist die durchschnittliche Proteinzufuhr. Mhm. Und die klassische Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin ist 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Dann gibt es viele, die der Meinung sagen, das ist viel zu wenig. Mhm. Kann man so nicht sagen. Die Frage ist, zu wenig wofür?
Das für heißt, das Ziel dann.
Genau. Was ist das Ziel? Mhm. Auch wie du gesagt hast, junge Menschen haben ganz anderen Bedarf als ältere Menschen. Mhm. Aber bei Älteren ist es umso wichtiger, dass sie ihre Muskulatur stabil halten durch eine Proteinzufuhr. Und da gehe ich immer hin und sage, bei einem durchschnittlich aktiven Menschen, Bürotätigkeit, vielleicht ein- oder zweimal die Woche Sport, sind wir mit 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht völlig ausreichend unterwegs. Mhm. Ein Bekannter von mir ist der Mannschaftsarzt vom österreichischen Skiteam und die rechnen so mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Hochleistungssportlern. Ja, genau. Das heißt, wie viele von meinen Patienten nehmen 2, 4, 5 Gramm pro Tag? Mhm. Natürlich nur durch Shakes, weil es ist fast nicht möglich zu essen. Also da muss man schon mal Gas geben. Und da einfach nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, aber dann auch zu sagen, hey, ich habe hier ein Ernährungstagebuch, junge Frau, 0,5 Gramm, wenn es hochkommt pro Tag, mit Müdigkeit, Erschöpfung, dann müssen wir gar nicht groß irgendwelche Themen ansprechen, außer zu sagen, erstmal Proteine.
Ja.
Und das ist auch nicht immer Fleisch. Ich habe eine Proteinliste, die habe ich bewusst so geschrieben, dass die tierischen Produkte am Ende kommen. Mhm. Weil wir haben viele Veganer, Vegetarier im Patientenklientel, wo man halt ein bisschen genauer hinschauen muss. Aber ein veganer Lebensstil oder vegetarischer Lebensstil kann auch sehr gesund und ausreichend sein. Mhm. Also ganz konkret, 1 Gramm kann sich jeder merken als Faustformel. Mhm. Und dann mal zu schauen, wie viel esse ich denn so an Proteinen, also Hülsenfrüchte, wie viel haben die eigentlich wirklich? Und dann mal umzurechnen, weil manchmal muss man schon ganz schöne Mengen essen, um den Proteinbedarf zu decken.
Das stimmt, genau. Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Und aber so wie du sagst, erstmal auch ein Bewusstsein dafür bekommen, wie viel esse ich tatsächlich über Tag und wie kann ich vielleicht hier und da so ein bisschen upgraden? Das sind ja auch so Themen, wo ich auf jeden Fall immer ganz viel, ganz viele Hacks auch mitgebe meinen Zuhörern und Zuhörern. Und Kohlenhydrate auch Richtung, wenn wir mal beim Thema Detox bleiben, also nicht allgemein sich ausgewogen und gesund ernähren, sondern wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte ein bisschen, vielleicht jetzt erstmal zu Hause anfangen, detoxen oder vielleicht auch bei euch in der Therapie ist. Und gut, ich weiß, das ist alles immer ganz individuell und man braucht erst die Diagnostik. Aber wie ist so das Thema Kohlenhydrate? Gibt es da auch Dinge, dass du sagst, erstmal weniger, weil wir dann dadurch vielleicht uns auch ein bisschen verschlanken können, einfacher? Oder kommt es einfach auf die Zufuhr, auf die entsprechende Auswahl der Kohlenhydrate an?
Ja, eigentlich alles. Also man schaut erstmal, wie ist die Kohlenhydratzufuhr. Wir haben ganz häufig das, gerade auch in der deutschen Küche ist immer meine Kohlenhydrate, mein Fleisch, Und wenn dann noch Platz ist, dann gibt es Gemüse. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich immer ein Stück Fleisch mit Kartoffeln oder irgendeiner anderen Kohlenhydratquelle. Und das so ein bisschen aufzubrechen, ich mag deswegen die asiatische Küche sehr gerne, ne, mit Bowls etc., wie die arbeiten. Ich gebe meinen Patienten auch hier wirklich einen ganz konkreten Handlungsempfehlung, zu sagen, ich mache jetzt mal 4 Wochen Detox. Bedeutet, in der Ernährung mal versuchen, den Idealzustand zu erreichen, daraus zu lernen.
Heißt Idealzustand? Genau,
das heißt hohe Proteinzufuhr. Und das ist immer, ich sage zu meinen Patienten, sie wollen sich was kochen, sie sind im Restaurant, wie auch immer. Die allererste Frage an ihr Gericht ist immer, wo ist meine gute Proteinquelle? Das heißt, nehme ich das Linsendal beim Inder oder was auch immer, oder nehme ich das Putenfleisch? Auf jeden Fall erste Frage immer, wo ist meine Proteinquelle? Ja. Punkt. Zweite Frage, wo ist mein Obst und Gemüse? Ja, weil es muss ja nicht immer salzig sein, deswegen auch Obst, ne? Aber zu sagen, wo ist meine gesunde Quelle von Ballaststoffen, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, die stark antientzündlich wirken, Phytosterine etc. Ja. Und dann zu sagen, habe ich dann noch so viel Appetit und Hunger, dass ich eine Kohlenhydratquelle überhaupt brauche?
Ja.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass man rein ketogen ernähren sich sollte. Das ist sehr intensiv, sehr anstrengend, hilft manchen Patienten, weil die so sehr verkopft, diszipliniert da unterwegs sein wollen. Aber langfristig ist das kaum durchzuhalten. Deswegen Kohlenhydrat sinnvoll ergänzen und bei der Kohlenhydratquelle auch zu fragen, ist das eine gute Quelle? Das heißt, sind es Vollkornprodukte und nicht Weißmehl, ich sag mal Pressspan, Fertigtoast, solche Geschichten. Weil es ist ja auch spannend, wenn man nur Protein, Kohlenhydrate und Fette sich anschaut, dann ist so ein Hawaii-Toast oder sowas, habe ich Ananas mit dabei.
Ein bisschen Schinken vielleicht.
Erschreckend gut, ist aber natürlich nicht gesund. Das heißt, die Qualität ist das A und O. Und eins möchte ich noch dazu sagen, weil es doch so wichtig ist, die guten Fettsäuren. Und es müssen nicht immer Superfoods sein oder ähnliches. Es wird ja immer sehr propagiert, sondern wir haben ziemlich gute Superfoods im deutschen Markt, sage ich mal, regional. Das heißt, Sauerkraut ist eigentlich ein Superfood.
Und gerade Richtung Detox.
Ja, absolut. Also auch jetzt, dann essen Leute Kimchi, wo ich sage, ja, kann man machen, aber wird ja bei uns quasi, ist ja dasselbe eigentlich am Ende. Natürlich ein bisschen andere Enzymzusammensetzung, aber Sauerkraut ist zum Beispiel ein sehr gesundes Detox-Lebensmittel am Ende.
Ja. Jetzt bist du schon bei den fermentierten Produkten.
Ja, genau,
das würde mich jetzt auch interessieren, weil man weiß ja mittlerweile, dass es auch umso wichtiger ist, auch mehr Fermentiertes zu essen, auch Richtung Darmgesundheit, Stichwort. Was empfiehlst du da so Richtung Fermentiertes? Ist es auch so, dass du sagst, im besten Fall jeden Tag was zuführen, einfach um den Darm auch zusätzlich noch zu stärken?
Ja, grundsätzlich geht es bei den fermentierten Lebensmitteln ja vor allen Dingen auch um die Enzymaktivität. Das heißt, Enzyme, ganz wichtiger, überhaupt ein Thema, damit können wir einen ganzen eigenen Vortrag oder Podcast
Ja, können wir noch mal machen.
Genau. Da ist auch mein Vater, auch vor allem meine Mutter, auch beide sind wirklich sehr, sehr versiert und haben ein breites Wissen dazu. Aber es ist interessant, es ist eigentlich ein Volkswissen, weil die Großeltern haben schon gewusst, Sauerkraut an sich ist ein sehr gesundes Lebensmittel. Biochemisch war das damals vielleicht noch nicht so aufgedröselt, aber im Endeffekt ist es extrem wichtig für den Stoffwechsel und vor allen Dingen für den Magen-Darm-Trakt durch die Enzymaktivität. Und wir wissen auch, dass die Leber in 2 Schritten entgiftet. Das ist übrigens nicht naturerkundliches Wissen, sondern das ist auch klassische Schulmedizin. Wir haben Phase 1 und Phase 2 Entgiftung. Das heißt, in der Phase 1 werden die Schadstoffe bzw. die Belastungen erstmal mobilisiert und in der zweiten Phase ausgeschieden über Galle, über den Darm, über die Niere. Und wenn wir immer mehr zuführen und die Phase 2, also die Ausscheidung, nicht hinterherkommen, dann entsteht Stress.
Ja.
Und Stress ist für den Körper, neben freien Radikalen, die entstehen, immer auch ein Blocker von Entgiftung, also Detox. Und deswegen hier, um zurückzukommen dazu, die fermentierten Lebensmittel an sich sind oft sehr, sehr gut für den Magen-Darm, sehr gut verdaulich und bringen alle Enzyme, die wir brauchen, um auch nachhaltig zu entgiften.
Okay. Und du hast gerade gesagt, wenn die Phase 2 nicht richtig entgiften kann, das heißt, wenn einfach der Stuhlgang dann nicht ausreichend funktioniert, oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, das ist ein bisschen differenzierter. Und zwar in der Phase 1 werden die Schadstoffe durch Enzymprozesse mobilisiert. Da gibt es so ein Zytochrom-P-System, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber ist gar nicht so unwichtig, weil es für viele Medikamente, die man nimmt, sehr wichtig ist. Wir haben vielleicht auch Zuhörer, die irgendwelche klassischen Medikamente nehmen müssen und die müssen das wissen. Und in der Phase 2, da geht es darum, da brauchen wir vor allen Dingen die Aminosäuren, weil zum Beispiel Cystatin oder auch die Glutation, Enzyme, aber auch Methylierung findet statt. Mhm. Und das macht es erst möglich, dass es dann durch die Zelle und dann, ob es im Darm oder Urin oder Galle ausgeschieden wird, ist sekundär. Aber hier, wenn diese Enzymaktivität nicht funktioniert, also in Phase 2, weil wir zu wenig zuführen, zu wenig Proteine haben, zu wenig Ballaststoffe, dann akkumuliert es, sammelt sich und schadet.
Ja, und dann entstehen die entsprechenden
Symptome. Genau. Ein Leitsymptom ist Müdigkeit, Antriebsschwäche. Und dann habe ich Patienten, die sitzen vor mir und sagen, ich mache doch schon alles richtig. Ich bin nicht übergewichtig, ich trinke keinen Alkohol oder wenig, ich rauche nicht, ich bewege mich einigermaßen. Und dann kommt leider das große Thema Stress, Cortisol, der ganze Hormonhaushalt. Ja. Und wenn dann Ernährung auch noch zum Stress wird, weil ich eigentlich zum Beispiel mental Essen für mich Regeneration bedeutet, ich mich aber selber zurücknehme oder minimiere oder sogar eine Restriktion lebe, dann ist das eine kurze Rechnung, die funktioniert nicht lange. Weil dann auch noch Stress dazu kommt. Und das sind Patienten, die sagen, ich mache schon alles und nehme ich ab. Oder ich habe auch Fett bekommen. Habe ich häufig auch Patientinnen dann, die sagen so um den Wechsel herum mit Hormonen etc. Spielt halt eine ganz wichtige Rolle. Und da ist Ernährung ein ganz großes Thema.
Ernährung und Stress. Aber da kann ich selber.
Kannst du ja, oder hast du ja schon einiges zu.
Ja, genau. Das ist aber ein spannendes Thema, weil ich ja mich sehr, sehr stark auch damit beschäftige, einfach mit dieser Lebensphase, Menopause, Perimenopause und eben viele Frauen einfach darüber dann berichten, dass es einfach anders wird und auch mit der Ernährung. Also, genau.
Ja, und das ist was, was ich vor allen Dingen, also ich habe. Interessanterweise, meistens kommen erst die Frauen und lassen sich beraten und die sind auch noch etwas mehr dahinter. Man merkt, es passiert ein bisschen was. Also viele junge Männer kommen jetzt auch so mit Mitte, Ende 20, Mitte 30 und wollen was verändern. Aber gerade bei den Frauen müssen wir noch mal dahinter sein, weil natürlich Hormone ganz anders wirken. Auch wenn wir mittlerweile wissen, auch Männer durchgehen eine Art Menopause, eine Hormonumstellung. Eine Testosteron ist am Ende auch ein Hormon, was stark sich verändert. Und da gehe ich nochmal hin und sage, achtet auf eure Proteine. Schaut. Und wenn man dann noch parallel schafft, ich sag mal, die großen Risikofaktoren wie Rauchen und Alkohol zu minimieren oder gar nicht am besten, dann hat man schon eine ziemlich gute Chance, gesund alt zu werden.
Ja. Und was sind für dich so vielleicht für alle, die jetzt total motiviert sind oder trotzdem sich nicht stressen lassen wollen und starten wollen, deine Top-Lebensmittel, also vielleicht so 5 Top-Detox-Lebensmittel, wo du sagst, die hast du vielleicht auch immer bei dir zu Hause oder die empfiehlst du Patientinnen und Patienten, einfache Dinge, nichts fancy. Du hast vorhin auch gesagt, Superfoods ist auch so ein großer Begriff, braucht man nicht. Wir haben ja unsere Heimischen vor Ort.
Absolut. Also ja, ich gehe eigentlich ganz gerne auch hier wieder individuell vor, aber ganz kurz nur dazu. Ich sage immer zum Patienten, ich habe eine Liste an regional saisonalen Lebensmitteln, einen Saisonkalender.
Ja.
Und den habe ich umgeschrieben, und dann geht hier an meine Frau, die hatte die Idee, und zwar in eine monatliche Empfehlungsliste. Also welche Obst- und Gemüsesorten kann ich in welchem Monat essen?
Sehr gut.
Und dann gehe ich hin und sage dem Patienten jetzt hier den Textmarker und einfach mal markieren, wo du sagst, das magst du auch. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich empfehle, ist Avocado. Und dann sitzt der Patient mit so einem Gesicht zu Hause und sagt, alles aber nur nicht Avocado. Und dann schaue ich in dieser Liste sozusagen, welche davon sollte er mehr gewichten. Und da ist auch wichtig, dass es zum Beispiel nicht starke Säurebringer sind. Das heißt auch noch pH-Wert. Aber ein Superfood ist für mich zum Beispiel die Gurke.
Die Gurke? Als Detox-Superfood,
Unglaublich basisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite viele Mineralien, Vitamine, hoher Wasseranteil, also ich glaube über 90%. Und eigentlich, es gibt wenig Patienten, die es nicht mögen. Ich habe zum Beispiel viele Familien auch in der Betreuung, wo ich sage, jeden Tag muss Gurke aufgestellt auf dem Tisch stehen, damit die Kinder in diese Routine kommen. Also das, wenn man da sich festlegen möchte, ist ein Local Superfood. Dann alles Richtung Hülsenfrüchte. Also ich empfehle sehr gerne die Linse, mehr als die Kichererbsen, weil die Linsen bei uns auch wachsen. Und zum Beispiel gut durchgezogene Linsen sind auch nicht stark belastend für die Verdauung. Mhm. Oft ist es so, wenn die nicht gut durchgezogen sind oder nicht genug gewässert sind, dann haben Patienten schon mal Blähbauch etc. Mhm.
Das heißt, also einfach einweichen vorher.
Richtig, ne? Also oder man kauft sich schon eingeweicht. Also Linsen ist was, was wir immer auch zu Hause haben, wie ich Patienten empfehle als Proteinquelle. Das nehme ich gerne mit rein. Dann ist es so, dass, ja, was wir eben angesprochen haben, Sauerkraut. Mhm. Also ich sage so ein bisschen, es ist fast so ein bisschen back to the roots, aber einfach, wenn es die Möglichkeit gibt, selber machen. Mhm. Ja, viele kochen ja mittlerweile auch selber, vor allem Patienten, die bei uns schon einen Schritt weiter gegangen sind, weil es einfach ein fermentiertes Lebensmittel ist, hoher Vitamin C-Anteil, gut verdaulich, also ist was, was ich wirklich guten Gewissens empfehle. Dann Nüsse, also ganz häufig vergessen, also Nüsse und Saaten möchte ich in eine Gruppe geben. Und zwar zu sagen, ich mache mir einen Nussmix oder einen Saatmix, den ich mag und den tue ich immer drüber. Am Ende. Auch hier wieder eine Hommage an die asiatische Küche, die ja überall Sesam und
Toppings.
Toppings, genau. Und das Gleiche geht auch, wenn ich morgens mir ein Skier mache, also gute Proteinquelle an sich, mit ein bisschen Obst, muss man wieder schauen, wenn ich es vertrage. Ne? Kaltes zum Frühstück ist ja auch wieder ein Thema. Aber dann noch das Topping obendrauf, ne? Weil viele Mineralien sind mit in den Nüssen und Saaten drin. Also so würde ich meinen Patienten die Empfehlungen mitgeben. Aber es ist auch wieder sehr individuell, weil ich habe auch Patienten, die mögen keine Nüsse. Also so absurd es klingt.
Ja, ja.
Deswegen. Genau. Aber das sind so Dinge, da kann man nichts falsch machen.
Mhm. Und da braucht man auch keine fancy oder teuren Produkte, sondern einfach gucken, das sage ich ja auch immer, was gibt, ist gerade saisonal vor der Haustüre verfügbar. Richtig. Und wenn man es nicht weiß, geht man auf den Markt. Oder
Saisonkalender mal ChatGPT oder irgendjemand KI fragen, die erzählt einem das schon
in der Regel. Gibt es auch in meinem Buch übrigens, die Saisonkalender.
Ja, genau. Und ich hatte Auszüge schon gelesen, aber nicht das Ganze, da muss ich mal
schauen. Genau. Ja, also spannend auf jeden Fall. Also auch wie ihr wieder hört und merkt, es ist sehr... Also zum einen individuell, gerade dann, wenn man vielleicht Beschwerden, Symptome hat, um da wirklich der Ursache auf den Grund zu gehen und dann einen ganz individuellen Behandlungsplan dann auch zu erhalten. Und da bekommt man dann von euch Empfehlungen oder auch ein Rezept. Plan, das weiß ich jetzt nicht, ne?
Verschieden. Also genau, wir haben ein bisschen, dass wir ein ganzes nach Allergen sortiertes Kochbuch rausgeben. Also das kann sehr ins Detail gehen. Ich muss sagen, bei vielen Patienten reicht schon, den Anschluss zu geben und dann kommt die Kreativität. Mir ist wichtig, es schrittweise nachhaltig und überlegt umzusetzen und so ein bisschen Abstand zu nehmen von diesen ganzen Extremen. Also es gibt so extreme Detox-Kuren, wo Leute sich runterhungern.
Ja.
Teilweise wirklich mit Stoffwechselschäden als Ergebnis.
Oh, und dann auch in den Mangel wahrscheinlich kommen, von Mikronährstoffen.
Genau, starker Mikronährstoffmangel, weil einseitig ernährt. Ich habe einen Patienten, der isst nur Fleisch. Und sage ich, er hat sich noch nie so gut gefühlt. Seine Mikronährstoffe sind eine Katastrophe. Jetzt hat er die Quittung gekriegt nach 2 Jahren. Jetzt ist er so, das sind so Beispiele. Einfach mit sich selbst gnädig sein, aber dranbleiben.
Ja.
Ne? Und am Ende tut man es für sich selbst.
Genau.
Nicht für das den Arzt und nicht für jemand anders. So.
Genau. Aber zum Schluss hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Da habe ich nämlich auch im ersten Podcast schon mal das ganz kurz anklingen lassen, das Thema Pestizidbelastung. Denn wir wissen ja, dass gerade unser Gemüse und Obst schon auch sehr belastet ist. Dass nicht mehr die Böden geben nicht mehr die Nährstoffe her und so weiter. Wie ist deine Empfehlung Richtung Bio? Ja oder nein? Denn auch da bekomme ich immer regelmäßig Fragen. Man hört viel. Die Menschen sind teilweise verunsichert. Macht das jetzt wirklich Sinn? Ist es wirklich empfehlenswerter und für mich dann am Ende auch gesünder, mich für Bio zu entscheiden? Was empfiehlst du da?
Also eine einfache Antwort zu sagen, ja, es ist oft sinnvoller. Aber man darf es ein bisschen differenzieren. Weil ich habe gute Bekannte, die sind Gemüsebauern hier in Düsseldorf, in Kappelsham sozusagen. Und die sind manchmal aus der Sicht sehr frustriert, weil sie quasi sagen, ihre Qualität ist top, aber sie haben nicht das Bio-Siegel, weil sie dafür sehr große Auflagen und viel zahlen müssen am Ende. Und deswegen, wenn man regional einen Bauern hat, wo man weiß, wie er arbeitet, man kann auch einfach fragen.
Mittlerweile, das hätte ich jetzt auch gesagt, genau,
ins Gespräch kommen. Und er hat aber nicht das Bio-Zertifikat. Dann kann man oft sagen, ist die Qualität vielleicht doch besser als die Biotomate aus dem Gewächshaus in Spanien, wo eigentlich das meiste Obst und Gemüse in Deutschland herkommt. die zwar das Biozertifikat hat, aber von der Machart, von der Bewirtschaftung des Feldes ganz anders ist. Mhm. Aber wenn man es sich leicht machen will, ist oft Bio natürlich von der Qualität zumindest eine Orientierung.
Ne? Ja.
Man kann noch einen Schritt weitergehen, Bioladen, Demeter, das sind ja, ja alles verschiedene Arten, die man anbauen kann. Aber man darf auch eine Tomate, die um die Ecke gewachsen ist, bei einem Bauern, den man kennt, oder vielleicht haben wir auch Zuhörer, die wohnen etwas ländlicher, wo es ein Lokal Laden gibt beim Bauern, da ist oft die Qualität besser als von einer Tomate, die um die halbe Welt gereist ist, aber Bio draufsteht.
Ja, ja. Also ich sage auch immer, am besten ins Gespräch gehen, nachfragen.
Richtig. Die und Quelle schauen, wo kommt es her, wie ist es angebaut und auch mal zu schauen, ist der Bauer es selbst? Ja, auch mal eine ganz spannende Frage.
Genau, ja. Ja, danke auch nochmal dafür. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Detox, entspannt bleiben. Und wenn man einfach Beschwerden hat, dann natürlich auf jeden Fall sich ärztlich beraten, behandeln lassen, Ursachenforschung zu betreiben. Und für alle, die jetzt einfach so ein bisschen einen kleinen Reset haben möchten, die dürfen sich an der Auswahl, die du jetzt auch zum Teil mal hier wieder gegeben hast, also möglichst frisch, regional, Kohlenhydrat,
reduziert,
aber dann eben auch zu schauen, okay, welche Kohlenhydrate, aus welchen Quellen kommen sie? Vielleicht macht es auch mal Sinn, dann einfach das Thema Reis oder ne, da einfach mal nochmal hinzuschauen. Vielleicht gibt es eine andere Alternative, die ein bisschen bekömmlicher dann ist. Und ja, also aus meiner Sicht hört sich das auf jeden Fall sehr entspannt an. Und da teilen wir auf jeden Fall eine sehr ähnliche Haltung, muss ich sagen.
Ja, weil Stress und Dogma meistens am Ende nicht funktioniert, auch wenn die Grundidee nicht schlecht ist vielleicht.
Und man kann es halt nur bedingt durchhalten. Ne?
Richtig,
also, es ist nicht man nachhaltig. Kann das vielleicht mal 2, 3 oder auch 4 Wochen durchziehen, aber irgendwann, ja, es muss halt in den Alltag integrierbar sein.
Das ist das A und O. Und man muss zu sich selbst ehrlich sein und zu sagen, wenn für mich das Frühstück das A und O ist und ich kriege 16:08 und ich soll nicht frühstücken, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Aber man darf trotzdem auch selbstkritisch schauen, eben was ich einleitend gesagt habe, diese Reflexion, einmal gucken, wo stehe ich eigentlich wirklich?
Ja.
Weil wir sind sehr gut darin, uns selbst so ein bisschen an der Nase herumzuführen.
Ja, das stimmt.
Und da einfach mal zu schauen, habe ich wirklich die Alltagsbewegung, die ich brauche, um auch einen Stoffwechsel am Laufen zu halten? Esse ich wirklich so gesund, wie ich immer sage? Da einfach nochmal ehrlich mit sich selbst zu sein. Ich selbst mache das auch einmal im Jahr Ernährungstagebuch führen, bin immer überrascht, dass es wieder eingerissen ist.
Ja.
Aber über die Jahre hinweg wird es dann sukzessive doch besser. Mhm. Und das ist was, da darf man zu sich ehrlich sein und auch nochmal auf den Körper hören. Es gibt manchmal, dass man ein Lebensmittel isst und merkt, ich vertrage es einfach nicht. Und dann muss das gar keinen Namen haben im Sinne von, das ist dann gleich Laktose oder Fructose oder Gluten, sondern man verträgt es einfach nicht. Dann lasse ich es einfach weg und dann gibt es genug andere Alternativen.
Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt.
In sich hineinzuhören, auch bei der Ernährung.
Ja, ja, total. Bin ich absolut bei dir. Also ich möchte mich schon mal bis hierher auf jeden Fall sehr bedanken für das interessante und ausführliche Interview. Und ich habe ja immer noch eine Frage an meine Podcast-Gäste. Wenn du irgendwann mal ganz lange, dauert das natürlich noch, auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die 3 Eckpfeiler für mehr Gesundheit, Zufriedenheit und Glück? Wenn man es so benennen kann.
Ja. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt ist sozialer Austausch und soziale Integration. Für mich ist es meine Familie, sowohl meine Kernfamilie, ich komme aus einer Familie mit 9 Geschwistern, als aber auch meine eigene mittlerweile. Ich habe mittlerweile auch 4 Kinder. Das heißt, wirklich Mensch zu sein bedeutet, in Interaktion zu sein. Und ich glaube, das lässt uns schon recht gesund alt werden.
Ja.
Das Zweite ist aber eben auch das, was wir jeden Tag aufnehmen. Das heißt, Ernährung, Flüssigkeitshaushalt und am Ende auch, was wirkt auf uns an Toxinen, da möglichst ein Schutzschild auszufahren. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, dass man sich im Endeffekt bestimmte Lebensmittel einfach nicht isst, obwohl sie grundsätzlich nicht schlecht sind, weil man weiß, sie sind betroffen. Oder einfach, dass man nachts mal das WLAN ausmacht. Das ist bei uns mit einer Zeitschaltuhr unglaublich einfach gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und als Drittes, maßvoll leben. Ich frage selber meine Patienten diese Frage immer gerne, wenn sie schon älter sind und sehr gesund. Wir müssen nicht dogmatisch sein. Also das heißt, man darf auch mal ein Glas Alkohol trinken. kann man nicht übertreiben, aber man muss es auch nicht weglassen, wenn es dazu. Maßvoll aber auch in Arbeit, sich nicht immer mit 180 bewegen, das, irgendwann fährt man vor die Wand. Mhm. Das Gleiche ist beim Essen. Man muss nicht perfekt clean essen, clean foods sind jetzt also Begriffe, sondern maßvoll zu gucken, was ist zu viel, was ist zu wenig. Deswegen als Dritter wäre was, wo ich sagen würde, wenn ich es schaffe, maßvoll zu leben im Durchschnitt, glaube ich, wäre ich recht zufrieden.
Ja, das hört sich sehr gut und sehr entspannt für mich auf jeden Fall an. Ich möchte mich ganz herzlich für das Interview hier bedanken. Und wie immer packen wir natürlich alle Links zu euch und zu eurer Arbeit, zu eurer Praxis in die Shownotes für alle, die da vielleicht tiefer einsteigen wollen. Ihr gebt ja auch Online-Beratungen, Sprechstunden, ne? So wie ich gehört habe.
Genau. Auch mal so telefonische Vorgespräche, wo Patienten einfach mal fragen, bin ich überhaupt richtig bei euch?
Ja.
Die kann man einfach online buchen quasi und so mal vorfühlen, passt man zueinander. Mhm. Meistens kann ich ja sagen.
Ja, super. Alles klar, dann vielen Dank für den schönen Austausch.
Ja, ich darf mich auch bedanken und ja, freue mich, dass es noch mehr Leute gibt, die so sinnvolle Arbeit machen.
Danke.
Ja, ich hoffe, du konntest hier super viel mitnehmen. Ich sag dir, das Thema ist ein, ja, für mich so ein unendlich Thema, was aber gar nicht so komplex sein braucht, wie viele oftmals meinen. Komplex wird es ja erst, wenn wir wirklich, ja, Krankheiten spüren. Und das sind ja dann schon wirklich die starken Symptome. Also du kannst im Alltag super viel tun, um für dich da mehr in die Balance zu kommen, um für dich wirklich einen Detox auch im Alltag zu machen, und brauchst aber da auch nicht auf Dinge großartig verzichten. Das ist, glaube ich, das, was diese Folge dir hier auch nochmal mitgeben darf. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über dein Abo hier im Podcast oder dass du die Folge auch mit weiteren Menschen teilst, die hier vielleicht auch, ja, einfach mehr Informationen zu dem Thema benötigen. Und sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Rezension im Podcast. Kostet nichts, hilft aber ganz viel, den Podcast eben weiterzutragen, und unterstützt hiermit auch meine Arbeit und die Arbeit der Gäste, die hier auch wirklich ganz viel Mehrwert und Wissen für dich bereitstellen. Ich sage an der Stelle schon mal Danke. Freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist und dran bleibst. Und ja, bleib gesund, lass es dir gut gehen, fühl dich umarmt, und bis dahin, deine Adese.